Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon ist Armin Himmelrath. Herzlich willkommen, guten Morgen. Zu ungewohnter Stunde, 11.05 Uhr, der Marktplatz. Und in der kommenden Stunde wollen wir reden an diesem 31. Oktober über das, was für heute mal geplant war und dann doch wieder abgeblasen wurde, der Brexit. Was Sie zum Brexit wissen sollten, das sind die Themen, um die es heute geht. Und was Sie zum Brexit wissen wollen, das können Sie uns gerne fragen. Wir haben hier eine illustre Runde mit Fachleuten im Studio versammelt. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und Ihre Fragen stellen. Denn mit dem Brexit, der mal geplant war für heute und der jetzt erst einmal auf den 31. Januar verschoben wurde, mit dem Brexit könnten Sie natürlich zu tun haben, indem Sie zum Beispiel eine Reise geplant haben nach Großbritannien, wenn Sie vielleicht einen Job dort in Aussicht haben oder bereits nutzen und dort arbeiten, wenn Sie vielleicht als britischer Staatsbürger in Europa unterwegs sind, lebend, arbeitend, vielleicht auch nur reisend, wenn Sie Versicherungen abgeschlossen haben mit Konzernen, die aus Großbritannien stammen, alles das Gründe, die dazu führen könnten, dass Sie sich möglicherweise überlegen müssen, was es mit diesem Brexit auf sich hat. Das ist das Thema dieser nächsten Stunde. Eigentlich wäre es heute ein letzter Tag für die Briten gewesen in der Europäischen Union, so hatte es Boris Johnson angekündigt. Aber dieses Versprechen musste er brechen und jetzt ist es erstmal wieder ein verschobener Brexit, über den wir heute reden. Aber die Menschen, die arbeiten und leben als Europäer in Großbritannien oder umgekehrt, die müssen sich natürlich schon damit befassen. So wie eine deutsche Familie, die in London eine kleine Bäckerei betreibt, ein kleines Ladengeschäft und die sich natürlich Gedanken darüber machen, wie es weitergeht und was sie tun können, um sich vorzubereiten auf diesen Austritt, diesen geplanten Austritt, diesen angekündigten Austritt der Großbritannien aus der EU herausführen soll. Sandra Pfister hat diese kleine Familie und diesen Laden besucht.
Eine kleine Bäckerei im Londoner Westen. In großen Buchstaben steht Hansel and Pretzel über dem Eingang. Mit dem deutsch klingenden Wortspiel werben Petra und Peter Braun für ihren Laden und ihre German-Delikatessen. Unter anderem deutsches Vollkornbrot, Sauerkraut und Brötchen mit warmem Fleischkäse. Für den Brexit und dafür, dass im schlimmsten Fall die Lkw im Hafen in Calais stecken bleiben, hat Petra Braun, eine gebürtige Schwäbin, vorgesorgt. Mit Vorräten an deutschem Mehl, eingeweckten Kirschen und Apfelmus. Nur eines kann sie nicht, einen Vorrat an deutschen Mitarbeitern anlegen, vor allem an Bäckern.
Das müssen also auch Leute machen, die eigentlich in Deutschland ihr Handwerk gelernt haben. Das heißt, wir werden immer darauf angewiesen sein, dass wir Leute aus Deutschland bekommen. Und da ist es natürlich im Moment so, das muss man ganz klar sagen, dass sich viele überlegen, mache ich das jetzt, wenn die Engländer selber noch gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wollen? Da warte ich jetzt erstmal so ein bisschen ab.
Dabei ist die Sachlage eindeutig. Solange Großbritannien in der EU ist, kann sich jeder EU-Bürger hier dauerhaft niederlassen. Das gilt auch während der Übergangszeit bis mindestens Ende 2020. Kurz gesagt, jeder, der jetzt kommt oder schon da ist, hat Anspruch auf ein Bleiberecht, den Settled Status. Oder in den ersten 5 Jahren den vorläufigen Aufenthaltsstatus. Die Browns und ihre 19-jährige Tochter Paula wollen diesen Status, der ihnen zusteht, auch noch beantragen, nicht aber die britische Staatsbürgerschaft.
Ein ganz klares Nein. Von meiner Seite jedenfalls. Die ganze Familie hat bis jetzt keine Veranlassung gesehen, das zu tun, weil wir uns als Europäer fühlen und eigentlich immer gut mit unserem deutschen Pass zurechtgekommen sind. Ich würde auf jeden Fall, um es mal so zu sagen, meinen deutschen Pass nicht für den englischen tauschen.
Den Aufenthaltsstatus als EU-Bürger beantragt man per Handy-App. Und hier kommt die erste große technische Hürde. Es geht nur mit einem Android-Handy, nicht mit dem iPhone. Die Browns haben alle ein iPhone.
Also so der Gedanke, dass so eine wichtige Geschichte wie der zukünftige Status, den du hast im Land, von so einem kleinen Gerät abhängt und dann passiert halt vielleicht doch mal was und dann ist die Verbindung unterbrochen oder was und dann habe ich jetzt den richtigen Knopf gedrückt, das finde ich irgendwie schon ein bisschen beunruhigend.
Ihre Tochter studiert derzeit in Edinburgh in Schottland. Europäer müssen dort keine Studiengebühren entrichten, Briten schon.
Sie hat letztes Jahr angefangen, dass also für das 4-jährige Studium quasi ihr europäischer Status durchgehend gilt. Das heißt, sie bezahlt als europäische Studentin auch keine Studiengebühren in Schottland. Und dazu gehört in dem Kurs im 3. Jahr ein Auslandsaufenthalt in Kopenhagen. Und den würde sie natürlich sehr gerne machen. Und das ist dann ganz klar, dass vorher auch irgendwie ihr Status geklärt sein muss. Ne? Weil ansonsten, wenn sie ein Jahr draußen ist, würde ja wieder alles wackeln. Ne? Und wenn man erst mal 15 Jahre lang da war, dann sollte man das nicht verspielen, indem man dann einfach ein Jahr weg ist, ohne dass das vorher geklärt ist.
Petra Braun hat also Sorge, dass ihre Tochter mit einem Auslandsaufenthalt ihr permanentes Bleiberecht verliert, obwohl auch sie seit 15 Jahren in England lebt. Einfacher ist die Krankenversicherung. Europäer mit Settled Status haben weiter Anspruch auf Leistungen durch den NHS, das staatliche Gesundheitssystem. Vielmehr machen der Bäckerei Hänsel & Pretzel die ständig neuen Termine für den Brexit zu schaffen.
Also, dass es so eine endlose Situation ist, also schon im April irgendwie Vorräte anzulegen und dann ist es doch nicht und dann geht es den ganzen Sommer wieder hin und her und dann versucht man sich für Ende Oktober wieder drauf vorzubereiten und dann ist es doch nicht und das zehrt sehr an den Nerven.
Ihren Optimismus wollen sich die Browns aber nicht nehmen lassen, trotz aller Widrigkeiten rund um den Brexit.
Wir haben ein Geschäft, wir haben eine Familie und wir haben Leute, die wir angestellt haben, also muss es gut gehen.
Ja, das sind Fragen, die man sich stellt, wenn man als deutsche Familie, als deutsche Unternehmer in London gerade unterwegs ist. Sandra Pfister hat die Bäckerei Hänsel & Pretzel in London besucht. Und wir freuen uns, wenn Sie anrufen und uns Ihre Fragen stellen zum Brexit. Die Gedanken, die Sie sich machen, die Ideen, die Sie wälzen und die Dinge, die Sie vielleicht klären müssen, weil Sie mit England, mit Großbritannien zu tun haben oder als britischer Staatsbürger möglicherweise auf dem europäischen Festland leben. Ich freue mich auf Ihren Anruf und mit mir freuen sich Studiogäste, die hier sind. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Sebastian Schmolke. Er ist Berater im Virtual Welcome Center der ZAV. Das ist die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schmolke. Und ebenfalls hier im Studio in Köln Bernd Krieger, der Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums in Kehl. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Herr Krieger, wenn Sie mit Brexit-Themen zu tun haben in der letzten Zeit, Sie sind Ansprechpartner für alle möglichen Themen im Europäischen Verbraucherzentrum, wenn Sie aber auf den Brexit angesprochen werden, was sind die Themen, die dort hochkommen, was sind die häufigsten Fragen, die Ihnen gestellt werden?
Also im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland haben wir ja ausschließlich mit ganz praktischen Dingen zu tun und dementsprechend sind natürlich die Fragen da. Der allererste Punkt ist, welche Rechte gehen eigentlich mir als deutschem Verbraucher, als Verbraucherin verloren, wenn ich irgendetwas mit Großbritannien in Zukunft zu tun haben werde? Praktisch gelten die Fluggastrechte noch, wenn ich nach London fliege? Was ist mit meiner europäischen Gesundheitskarte? Wenn ich in Großbritannien bin, wird das Telefonieren teurer möglicherweise. Werden die Überweisungen teurer? Was ist damit, dass ich einen Autounfall habe im Ausland? Würde sich da was ändern? Und dann die ganz große Frage immer, was ist mit dem Einkaufen? Kann ich dann immer noch unbegrenzt zukünftig bis zu fast 100 Liter Weißwein mitbringen oder 10 Liter Whisky aus Schottland oder gelten dann plötzlich so kleine Mengen wie ein Liter? Das ist dann die Praxis. Und das werden wir ja heute auch klären.
Gibt es da eine Standardantwort, dass man sagen kann, Leute, ihr müsst euch erstmal keine Sorgen machen oder ihr müsst euch sehr große Sorgen machen und viel nachdenken?
Ach, also ich würde in diesem Fall fast sagen, abwarten und Tee trinken. Wir haben im Moment die Situation, bis zum 31. Januar wird sich voraussichtlich nichts ändern. Und vieles von dem, was bisher an europäischem Verbraucherschutz ist, wird es auch zukünftig geben. Das geht schon damit los, dass viele Regelungen, die durch Richtlinien erlassen wurden, in Großbritannien umgesetzt worden sind.
Und als Gesetze.
Als Gesetze und selbstverständlich kann sich jeder Bürger, der dort etwas erwirbt, also wenn ich in Großbritannien in einem Laden bin, dann gilt das englische Recht. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich auch aus Deutschland gewohnt bin oder aus Europa. Das ist das Erste. Und das der nächste Punkt ist, wenn es beispielsweise um Fluggastrechte geht, um das, was über Verordnung geregelt wird. Die gelten nicht automatisch, aber auch da hat die britische Regierung gesagt, sie werden an diesen Regelungen festhalten. Und das wäre auch schön blöd, wenn sie es nicht täten, denn sie würden damit auch ihre eigenen Verbraucher schädigen, die ja sich auch an europäische Standards gewöhnt haben.
Also wenn ich das erstmal richtig raushöre, kein Grund zur Alarmstimmung, aber man sollte sozusagen die Diskussion und die Entwicklung im Blick behalten.
Genau so ist es, ja.
Sebastian Schmolke, Sie sind, ich habe das gesagt, Berater im Virtual Welcome Center der ZAV. Was machen Sie da? Wen beraten Sie? Sie haben im Vorgespräch gesagt, unter anderem sind Sie manchmal beteiligt an Seminaren der britischen Botschaft.
Ja, also die Arbeit ist sehr vielschichtig. Unsere normale Arbeit würde ich so beschreiben, dass sich Leute aus dem Ausland bei uns melden, die den Wunsch haben, in Deutschland zu arbeiten. Dann prüfen wir tatsächlich, ob es für diese Menschen einen Arbeitsmarktzugang gibt, ob sie ob ihre Berufsabschlüsse anerkannt werden, ob dieser Beruf ein Mangelberuf in Deutschland ist, ob es Chancen für sie gibt. Sprechen die Leute Deutsch? Brauchen sie da Infos zum Spracherwerb? Genau, das ist so unsere Hauptaufgabe, sag ich mal.
Aber jetzt im Zusammenhang mit dem Brexit sind das natürlich wahrscheinlich sehr spezielle Fragen.
Genau, also mit dem Brexit ist es so, dass wir eingeladen wurden von der britischen Botschaft, die in ganz Deutschland Infoveranstaltungen durchführt und unter anderem die deutsche Rentenversicherung, die Krankenkassen, als auch die Ausländerbehörden, die sind eine sehr wichtige Rolle in dem Zusammenhang spielen, durchführt und dort, dort sind wir auch vertreten und beraten zu Themen wie, gibt es noch die Möglichkeit weiterhin die Bezüge von Leistungen aufrechtzuerhalten, wenn der Brexit durch ist. Anerkennung von Berufsabschlüssen kommt dann natürlich auch zum Tragen. All solche Dinge, die da eine Rolle spielen könnten.
Sie sind heute unser Mann für den Arbeitsmarkt gewissermaßen und teilen sich diese Rolle mit Ihrer Kollegin Ulrike Beck, die ich auch ganz herzlich noch begrüßen möchte, die uns aus Nürnberg zugeschaltet ist, dort bei der Arbeitsagentur zuständig für den Bereich Arbeitsmarktzulassung und Zustimmungsverfahren. Guten Morgen, Frau Beck.
Guten Morgen.
Wie groß ist dieses Thema Brexit bei Ihnen? Sie haben ja noch wahrscheinlich ganz viele andere Sachen auf dem Zettel. Wie nervös macht Sie das sozusagen, dieses Hin und Her bei der Terminfindung in London, wann es denn nun soweit ist und wann er denn nun durchgezogen oder eben auch nicht durchgezogen werden soll? Spielt das eine große Rolle in Ihrer Arbeit?
Ja, in der Tat ist der Brexit eines unserer aktuellen Themen, aber nicht unser brisantestes oder größtes Thema. Wir haben im Moment sehr viel größere Themen, die uns beschäftigen. Der Brexit ist in der Tat ein Thema, das uns überhaupt gar nicht nervös macht. In Deutschland ist es ja so, dass das Recht, in Deutschland arbeiten zu dürfen, vom Aufenthaltstitel mit geregelt wird. Wir haben das One-Stop-Government in Deutschland.
Das müssen Sie erklären.
In Deutschland hat man einen Aufenthaltstitel, entweder eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Blue Card oder eine Niederlassungserlaubnis, die das Recht beinhaltet, sich hier in Deutschland aufzuhalten. Und wer in Deutschland arbeiten möchte, dessen Recht hier zu arbeiten, wird von diesem Aufenthaltstitel, der Aufenthaltserlaubnis oder der Blue Card mit geregelt, sodass ein Drittstaatsangehöriger immer nur eine Behörde anlaufen muss, nämlich entweder die Visastelle im Ausland oder die örtliche Ausländerbehörde. Er beantragt dort seinen Aufenthaltstitel und mit diesem wird eben das Recht zu arbeiten mit geregelt.
Das heißt, Briten, die sich für einen Aufenthalt, einen längeren oder eben auch eine Arbeitsstelle in Deutschland interessieren, die können das gewissermaßen mit einem Ansprechpartner klären. Im Moment sind sie ja noch EU-Bürger, ganz da ist genau. Das ganz unproblematisch. Mhm,
ganz genau. Sobald sie Drittstaatsangehörige werden sollten, brauchen sie eben auch einen solchen Aufenthaltstitel. Und wenn Sie jetzt schon hier in Deutschland leben und arbeiten, dann wird es auch für diese betroffenen Briten weiterhin möglich sein. Deshalb sind wir im Zustimmungsverfahren. Manche dieser Aufenthaltstitel zur Beschäftigung, die benötigen einer Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Und bei allen Briten, die jetzt schon in Deutschland leben und arbeiten und integriert sind, möchte die Bundesregierung nicht, dass die Deutschland verlassen müssen. Die dürfen weiterhin hier jede Art von Arbeit ausüben.
Das heißt auch da das Signal, wir müssen jetzt nicht in hektischen Aktionismus verfallen, sondern können uns in Ruhe angucken, was dort passiert. Das ist ja tatsächlich schon mal eine gute Botschaft. Wir haben einen Anrufer, der die 00800 4464 4464 gewählt hat. Das ist Carsten Puck aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Puck.
Ja, guten Morgen aus Hamburg.
Welche Themen bewegen Sie, wenn Sie an den Brexit denken? Sind Sie persönlich betroffen?
Ja, persönlich sind wir betroffen, weil wir seit Jahren England in Großbritannien machen und zwei Hunde haben und jetzt so ein bisschen befürchten, dass sich die Einreisebestimmungen wieder verschärfen. Also zurzeit ist es relativ einfach. Früher gab es ja so Quarantäne und dann würde natürlich Urlaub für uns flachfallen in Großbritannien. Und da wäre es ganz interessant, wie sich das entwickelt.
Die Frage geben wir weiter an Herrn Krieger, der vielleicht als Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums diese Frage auch schon kennt. Quarantäne für Tiere im Urlaub, ist das
Nein,
ein Thema?
Diese Frage kennen wir nicht, aber ich habe eine Vermutung, nämlich dass in der nächsten Zeit sich nichts ändern wird. Ich weiß, dass Großbritannien ja besonders streng ist, was das Mitführen von Hunden anbelangt. Ich würde ihm empfehlen, sich auf den Seiten vom Europäischen Verbraucherzentrum evz.de. Da haben wir solche Informationen und wir haben auch eine App, die heißt mit dem Auto in der EU reisen. Und da ist auch dieser Fall mit Hunden nach Großbritannien und meinetwegen auch noch mit Kindern und Wohnwagen ist auch angesprochen. Einfach mal nachschauen bzw. diese App runterladen.
Wie läuft das denn bisher, Herr Puck? Müssen Sie bisher gar nichts machen? Also wenn Sie jetzt nach Großbritannien reisen, dann steigen Sie in den Zug, fahren durch den Tunnel oder fahren mit dem Auto mit der Fähre rüber und das war's?
Nee, es gab einmal eine Blutuntersuchung, so eine Titerbestimmung und wenn die in Ordnung war, dann konnte man frei einreisen.
Also das heißt, Sie führen sozusagen ein Dokument mit,
genau,
was das
nachweist. Genau, den Heimtierausweis und diese Blutbestätigung.
Gut, muss man im Blick behalten, aber das Signal zunächst mal, wahrscheinlich wird sich in der nächsten Zeit nicht so viel ändern und ansonsten drauf schauen, wie die Debatte weiterläuft.
Ja, super.
Danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf, Herr Puck.
Jo.
Wir springen einmal nach London zu meiner Kollegin Sandra Pfister, die wir eben schon mal gehört haben in dem Beitrag über die kleine deutsche Bäckerei und die auch bei dieser Sendung zugeschaltet ist. Frau Pfister, wenn diese Debatte im Moment so aus deutscher Sicht oder hier mit dem Blick aus Deutschland wahrgenommen wird, dann sieht das so aus, wir haben viele kleinteilige Fragen. Ist das auch die Diskussion unter den Deutschen, die sich gerade in London und in der Umgebung von London und in Großbritannien aufhalten?
Na, wir haben es gerade ja schon so ein bisschen gehört. Nein, eigentlich nicht. Die große Frage, die sich hier alle stellen, ist, wie ist das mit meinem Bleiberecht? Und das ist eigentlich relativ klar geregelt. Also das ist das, was die Deutschen beschäftigt, abgesehen von der großen Frage, ob es noch ein zweites Referendum gibt, das nochmal alles umkehrt. Das ist quasi die Megafrage. Die praktische Frage darunter ist, was muss ich tun, um bleiben zu können? Wie ändert sich mein Aufenthaltsstatus? Und das ist ein bisschen so, wie Frau Beck das gerade schon geschildert hat, das Bleiberecht für Europäer in Großbritannien ist eigentlich klar geregelt. Jeder, der jetzt da ist, der darf bleiben, in welcher Form auch immer. Jeder, der länger als 5 Jahre da ist, hat sowieso einen Settled Status, das heißt, ihm kann gar nichts mehr passieren. Jeder, der weniger als 5 Jahre da ist, hat einen Pre-Settled Status und muss den quasi nach 5 Jahren noch beim Bestätigen lassen, dass er jetzt ein unbefristetes Bleiberecht hat. Sonst muss im Einzelfall geguckt werden, wie oft ist der ein- und ausgereist, wie oft war der im Ausland, wie oft war oder wie lange war er in Großbritannien am Stück. Das ist ein bisschen kleinteiliger, aber in der Summe gilt, die britische Regierung hat eine App eingerichtet. Die App, von der wir gehört haben, sie läuft im Moment nur auf Android-Handys und nicht auf iPhones, was ein kleines Problem ist, weil mehr als die Hälfte aller Deutschen zumindest hier ein iPhone besitzt und sich insofern etwas komplizierter registrieren lassen kann. Aber grundsätzlich ist geregelt, müssen im Wesentlichen 2 Dokumente hochgeladen werden, der Pass oder der Personalausweis und ein Nachweis, dass man hier irgendwelche Rechnungen bezahlt hat, die mit einem Haus oder einer Miete zusammenhängen, also meistens eine Gas- oder eine Wasserrechnung, aus der dann ein Adressvermerk hervorgeht. Und im Grunde genommen müsste das dann reibungslos laufen. Man hört hier immer wieder, es läuft nicht reibungslos, insbesondere für ältere Leute, die schon seit 40, 50 Jahren hier sind, läuft es nicht reibungslos.
Was sind da die Probleme dann?
Naja, das hat gerade eben Frau Braun schon so schön geschildert, beim Upload geht was falsch. Mhm. Die kriegen falsche E-Mails zugeschickt, dass sie doch ein Pre-Settled Status haben, was nicht stimmt, denn sie sind ja schon ewig lange hier. Also es knirscht manchmal im System, es gibt hier so Meldestellen, die eigens eingerichtet wurden, bei denen man dann mit seinen Dokumenten anrücken kann. Die werden gescannt, man kriegt Termine, die man Monate im Voraus machen muss. Das läuft an mancher Stelle nicht ganz reibungslos, aber ich würde sagen, nach dem, was wir hier hören, 90% der Fälle läuft es dann doch reibungslos. Aber in diesen 10%, man weiß es nicht. Und dieser noch eins, was einigen Sorge bereitet, dieser Status, dass man ein Bleiberecht hat, der ist irgendwo im Computer. Man kriegt keinen Zettel in die Hand und auch keinen Stempel in den Ausweis, dass man ein unbefristetes Bleiberecht in Großbritannien hat. Und das macht vielen Sorge, weil was ist, wenn es irgendwo im Computer falsch registriert ist und an der Grenze dann jemand sagt, nett, ihr kommt nicht rein.
Das ist ja ein spannender Punkt, Frau Beck. Ist das in Deutschland auch so, dass man eigentlich über diesen Aufenthaltsstatus nur was erfahren kann, wenn man tief in die Algorithmen eintaucht?
Nein, in Deutschland ist es so, dass man den Aufenthaltstitel bei der Ausländerbehörde beantragt. Es wird auch für den Anfangszeit so sein, für den Fall, dass es zu einem ungeregelten Brexit kommen sollte, dass alle britischen Staatsangehörigen ausreichend Zeit haben. Es wird einen Übergangszeitraum von mindestens 3 Monaten geben, in der britische Staatsangehörige dann Zeit haben, bei der Ausländerbehörde ihren Aufenthaltstitel, ihre Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Sie dürfen in dieser Zeit auch weiterhin ihre Erwerbstätigkeit ausüben, bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde. Und wenn dann die Ausländerbehörde entschieden hat, dann wird sie einen Aufenthaltstitel aushändigen, aus dem alle entsprechenden Daten und das Recht zur Arbeit hervorgehen.
Der wird in der Regel auch in den Pass reingeklebt oder reingescannt? Oder
genau, das ist ein elektronischer Aufenthaltstitel, ein Kärtchen, aus dem alles hervorgeht.
Wenn jemand dann in dieser 3-Monats-Phase einreist und ausreist, worauf müssen wir uns einstellen? Bisher reicht es ja, Herr Krieger, wenn ich mit dem Personalausweis meine Urlaubsreise antrete innerhalb der Europäischen Union, kann dann an der Grenze im Zweifelsfall, wenn überhaupt kontrolliert wird, zeigen, wer ich bin, aber das reicht. Brauche ich dann für Großbritannien einen Reisepass?
Ein Reisepass bzw. ein Visum könnte, auch das ist noch nicht geklärt, benötigt werden, wenn wir länger als 3 Monate uns in Großbritannien aufhalten wollen. Die Europäische Union hat sich so geäußert, dass sie die britischen Bürger genauso behandeln wird, wie das Vereinigte Königreich die europäischen Bürger behandelt. Und dementsprechend ist es so, dass im Moment in Großbritannien, das kennen wir ja alle, ist kein Schengen-Staat, also wir müssen uns ohnehin ausweisen, wenn wir das Land betreten. Daran wird sich nichts ändern. Erst bei mehr als 3 Monaten wird es dann halt kritisch. Aber auch da muss man sagen, das ist heute noch nicht geklärt, wie es im Sommer nächsten Jahres sein wird.
Wir reden über den Brexit, was Sie darüber wissen sollten, was Sie darüber wissen wollen, über Reisen, Jobs, Versicherungen, Einkäufe in Großbritannien oder, wenn Sie britischer Staatsbürger oder Staatsbürgerin sind, wie Sie sich in Deutschland und in Europa auf dem Festland bewegen können in Zukunft. Es ist vieles unsicher, trotzdem gibt es Fragen, über die wir reden wollen, und Sie reden mit Ulrike Beck, die bei der Bundesagentur für Arbeit zuständig ist für die Arbeitsmarktzulassung, mit Sebastian Schmolke, Berater im Virtual Welcome Center der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung, und mit Bernd Krieger, Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums in Kehl. Mit im Studio ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der die Höreranrufe ein bisschen koordiniert, in die Mails reinschaut, was Sie uns schreiben. Sie können uns unter marktplatz@deutschlandfunk.de schreiben oder anrufen unter 00800 4464 4464. Und Thomas, es ist, glaube ich, schon ein bisschen was reingekommen.
Ja, es ist schon ein bisschen was reingekommen. Frage eines Hörers, Arno. Ich lasse mal den Nachnamen weg, Arno aus Hünfelden, bekommt seit Ende der 70er Jahre, hat er da gearbeitet, jetzt bekommt er eine kleine Zusatzrente aus Großbritannien, 74 Pfund, das ist nicht viel, aber sind im Monat auch 100 Euro. Also er bekommt sie jetzt, er hofft, dass er sie weiterbekommt, aber er möchte natürlich auch alle wissen, für diejenigen, die jetzt in England arbeiten, sagt er, das ist ja der interessante Punkt, wird diese Regelung, von der er jetzt profitiert, wird die weiter so bestehen bleiben?
Sebastian Schmolke, gibt es da einen Ansprechpartner, der einen gerade speziell im Hinblick auf Renten, die so zwischen den Staaten gezahlt werden, etwas sagen kann?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, dass die Renten, die in Deutschland gezahlt werden, wäre der Ansprechpartner die deutsche Rentenversicherung. Und das Pendant dazu in England existiert auch. Da müsste man sich tatsächlich hinwenden, wenn es um Renten geht, die von Großbritannien nach Deutschland gezahlt werden. Das wäre der Ansprechpartner.
Eine etwas ganz andere Frage, vielleicht geht es um Luxusgüter, aber nicht nur. Frau Werner möchte wissen, wie es ist mit Versteigerung. Es gibt ja ganz große britische Auktionshäuser, Christie's und Sotheby's sind 2 bekannte Namen, es gibt noch viele mehr. Was ist, wenn ich da etwas ersteigere aus Deutschland?
Eine besondere Art des Einkaufs als Deutscher mitzusteigern bei einem britischen Auktionshaus, Herr Krieger, gibt es da absehbare Veränderungen?
Also das klassische Verbraucherrecht ist das natürlich nicht. Aber da wird es keine Veränderung geben. Denn diese Versteigerungen, die werden im Wesentlichen über allgemeine Geschäftsbedingungen geregelt. Und ein Vertragspartner in Großbritannien, der früher vertrauenswürdig war, der wird es auch weiter sein. Das macht keinen Unterschied. Das Einzige ist dann vielleicht, dass nachher, wenn das die Ware eingeführt werden soll und angenommen, es gäbe keine Zollunion, dann muss man auf diese Einfuhr Zoll zahlen. Und da gibt es dann wieder eine gute Adresse, nämlich zoll.de. Da kann man das Produkt, was man kauft, und den Preis, den Gesamtpreis eingeben und dann erfährt man, welche Steuern und Abgaben, Zölle zu zahlen sind.
Ohnehin lohnt es sich, bei uns einmal auf die Seite zu gehen, auf deutschlandfunk.de und dann zur Sendung Marktplatz, denn dort haben wir weitere Informationen und Links vor allem zu vielen Ministerien, Institutionen eingestellt, wo es um Brexit und die Fragen rund um den Brexit geht. Und wir haben einen Anrufer, Herr Gebhardt hat sich gemeldet. Guten Morgen, Herr Gebhardt.
Guten Morgen.
Was haben Sie auf dem Herzen, ja. Was haben Sie mit dem Brexit zu tun?
Genau, ich habe eigentlich ein recht einfaches Problem. Ich habe einen Mitarbeiter, der kommt aus England. Und der ist auch englischer Staatsbürger. Und meine Frage wäre jetzt, muss man als Arbeitgeber irgendwas beachten, wenn man einen englischen Staatsbürger hat nach dem Brexit? Weil ich kenne es von einem japanischen Mitarbeiter nicht mal, da brauchte ich so eine Blue Card. Wird es auch sowas für englische Mitarbeiter geben?
Das gebe ich direkt mal an Frau Beck weiter, denn die ist natürlich bei der Bundesagentur für Arbeit mit solchen Themen befasst.
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie es jetzt weitergeht. Sofern das Austrittsabkommen in Kraft tritt, wird es überhaupt gar kein Problem sein. Dann wird dieser britische Staatsbürger bis Ende 2020 wie ein EU-Bürger behandelt und darf hier genauso weiterarbeiten, wie es bisher auch schon war. Im Fall eines ungeordneten Brexits ist es so, dass er dann quasi über Nacht mit dem Tag, wenn Großbritannien aus der EU austritt, zum Drittstaatsangehörigen wird und grundsätzlich einen Aufenthaltstitel braucht. Aber es ist so, dass er dann ab einem ungeordneten Brexit mindestens 3 Monate Zeit hat, einen Aufenthaltstitel bei der örtlichen Ausländerbehörde zu beantragen. Und man muss sich da keine Sorgen machen. Es ist so, dass für Drittstaatsangehörige jetzt schon im Aufenthaltsrecht bestimmte Regularien gelten. Aber alle britischen Staatsangehörigen, die jetzt schon hier leben und arbeiten, die werden genau die gleiche Tätigkeit weiter ausüben können, auch im Falle eines ungeordneten Brexits. Das heißt, sie sind nicht an die strengeren Anforderungen des Aufenthaltsrechts gebunden. Sie müssen nicht zwangsläufig einen akademischen Abschluss oder sonst einen anerkannten Berufsabschluss nachweisen. Also keine Sorge.
Haben Sie, Herr Gebhardt, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keinen deutschen Pass haben?
Ja, einige, aber meistens sind aus der EU, deswegen ist das eigentlich kein Problem.
Ja, das heißt aber, Sie kennen die grundsätzlichen Verfahren in dieser Hinsicht schon.
Ja, genau. Ja, aber für mich wäre es interessant, auch über 2020 möchte ich Mitarbeiter lange halten, weil es guter ist,
ja.
Dass ich da keine Probleme bekomme und dass der dieses Aufenthaltsrecht auch bekommt dann.
Gut, dann hoffen wir ja, dass wir Ihnen einen Hinweis geben konnten. Frau Beck, herzlichen Dank für diese Antwort und Herr Gebhardt, danke für den Anruf. Und wir haben einen weiteren Anrufer, der seinen Namen nicht nennen möchte, das auch nicht muss. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, hallo, ich grüße Sie alle.
Guten Tag.
Meine Frage ist, wenn man über ein deutsches Internetportal eine Geldanlage bei einer englischen Bank gemacht hat, ändert sich bei einem Brexit, wenn er denn kommt, daran etwas?
Herr Krieger, lässt sich da schon etwas sagen? Geldanlage übers Netz und dann ist eine englische Bank mit involviert?
Also da müsste man sich jetzt eigentlich genau die Verträge angucken, welche Rolle der Vermittler gespielt hat und welche britische Bank da beteiligt ist. Die Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht, die BaFin, die sagt aktuell, dass es keinen Grund gibt, Geschäftsbeziehungen zu verändern, allein wegen des Brexits. Das Einzige, was mir jetzt dazu noch einfällt, ist, in dem Maße, wie beispielsweise das Pfund an Wert verliert und wenn es sich um einen Vertrag handelt, der in Pfund stattfindet, dann könnte es natürlich sein, dass die Gewinne, die man sich vorgestellt hat, so nicht mehr realisiert werden. Aber das ist eine Überlegung, die sollte man dann separat zum Beispiel auch bei den Verbraucherzentralen, die sich mit Geldanlage beschäftigen, doch mal prüfen lassen.
Also da wäre eine Beratung im Einzelfall sinnvoll.
Also Geldanlage ist nichts, was man am Telefon macht. Also da gehe ich auch davon aus, dass der Hörer auch die Möglichkeit hatte, sich davor gut zu informieren.
Ja, also das Währungsrisiko ist in dem Fall kein Problem, weil das alles in Euro erfolgt.
Ja.
Das ist also in Euro, ich nehme das, es gibt ja verschiedene, ich gehe nur das Portal Weltsparen, die bieten bei in ganz überall, in ganz Europa haben die Banken, wo man anlegen kann. Ne? Geht über eine deutsche Bank dann und wird aber in dem Fall jetzt bei einer englischen Bank angelegt, in Euro.
Ja.
Und die Frage ist halt, wenn Brexit kommt, wenn das abläuft, kann man dort ohne weiteres wieder, wenn es fällig ist, darauf hingreifen. Oder
müsste man wahrscheinlich dann im Einzelfall sich anschauen. Aber wie gesagt, das, was Herr Krieger gerade sagte, den Ratschlag der BaFin, zunächst einmal das zu beobachten und sich im Zweifelsfall beraten zu lassen.
Also da gibt es wirklich nur eins, sich die Verträge angucken und prüfen lassen und dann kann das beantwortet werden.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Thomas Meinhardt.
Eine Frage wieder zum beruflichen Fortkommen. Herr Bornemann sagt, Berufsanerkennung, die gibt es ja weltweit und die hat es auch schon gegeben, bevor Großbritannien in die EU kam. Jetzt geht sie wieder raus. Aber es gibt Berufsanerkennungen ja auch mit den USA, die auch nicht in der EU sind. Also wie schaut es damit aus, EU, dann wie weltweit?
Ja, also es ist ein bisschen abhängig, von welchem Beruf wir da reden. Es gibt reglementierte Berufe und nicht reglementierte Berufe. Im Grunde genommen, in Deutschland ist es auch noch Ländersache, muss man dazu sagen, die Anerkennung von Berufsabschlüssen auf der Ebene von Facharbeitern. Da gibt es eine gute Internetseite, die heißt Anerkennung in Deutschland. Dort kann man seinen Beruf eingeben einerseits, den man anerkennen möchte. Und darüber hinaus die Stadt, in der man das machen möchte. Und dann wird einem angezeigt die Institution, die dort für einen zuständig ist. Mit einer Menge Informationen, wie lange dauert das Verfahren, wie viel kostet das, welche Sprachkenntnisse sind vielleicht notwendig im Vorhinein. Das ist heute schon möglich.
Wir haben eine weitere Anruferin. Frau Janata hat sich gemeldet. Guten Tag.
Guten Tag.
Welche Frage bewegt Sie?
Ja, es bewegt mich in der Frage ein bisschen anderes Thema. Es geht mehr um das kulturelle Abkommen bezüglich Erasmus für Studenten. Wie wird es dann bei dem Brexit sein? Wird das weiter erhalten werden, wenn sie die Studenten wie normal dann da melden sollen? Oder wie läuft denn das?
Sie sprechen ein Thema an, das damit zu tun hat, dass England oder Großbritannien für deutsche Austauschschüler und Austauschstudenten auch eines der beliebtesten Länder ist, in die sie gehen. Sandra Pfister in London. Ist das etwas, über das an englischen Hochschulen diskutiert wird, das ein Thema ist?
Ja, es wird wild diskutiert. Es gibt hier Hochschulen, die tatsächlich auch schon Brexit-Beauftragte haben und die sich darum große Sorgen machen. Erasmus ist tatsächlich irgendwie die größte Baustelle. Also, wenn es zu einem Vertrag mit der EU und UK kommt, dann läuft Erasmus Plus, so heißt es ja jetzt, weiter. Dann dürfen die Studierenden auch noch im nächsten Sommersemester kommen, denn bis Ende 2020 ist Erasmus sicher und auch ohne Studiengebühren sicher. Vermutlich auch noch im Studienjahr 2020/21, das beginnt dann im nächsten September. Wenn es keinen Deal gibt, dann sieht es anders aus, dann dürfen formal keine Erasmus-Projekte mehr gefördert werden. Aber die EU hat einen Notfallplan gemacht und der sieht vor, dass Studierende, die jetzt schon hier sind in Großbritannien, dass die da bleiben können und dass die EU dann einseitig ihren Aufenthalt weiter finanziert, also zumindest bis Ende 2020. Also grob gesagt, die laufenden Programme werden nicht unterbrochen, was danach kommt, ist offen. Wenn man den Blick kurz über Erasmus hinaus weitet, ist es so, dass alle, die jetzt bereits in Großbritannien sind, alle deutschen Studierenden, die sollen dies auch weiterhin tun können. Die britische Regierung hat gesagt, wer jetzt ein Studium angefangen hat in Großbritannien und dafür bezahlt, und er bezahlt eben genauso viel wie die Briten, weil er EU-Inländer ist, der soll das Studium zu Ende bringen können. Und zwar nach der Maßgabe, dass ein Bachelorstudium 3 Jahre dauert. Das heißt, gesetzter Fall, jemand hat jetzt im Wintersemester angefangen und dann im Studienjahr 2019 angefangen, der soll das bis 2022 zu Ende bringen können. Umgekehrt gilt es dann auch, also britische Studierende, die können nach dem Brexit in Deutschland ihr Studium fortsetzen. Was sie alle machen müssen, sowohl die Briten als auch die Deutschen, ist ihren Aufenthaltstitel klären lassen, also sich registrieren lassen, um nachzuweisen, dass sie eben schon da waren.
Die Chance, nach Großbritannien zu gehen, besteht also weiterhin, Frau Janata. Wir drücken Ihnen die Daumen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Thomas Meinhardt.
Ja, zu den akademischen Abschlüssen eine Frage von Klaus Jackisch. Er hat in England studiert und sorgt sich nun um die Abschlüsse. Ein MSc, das ist ein Master of Science, und ein PhD, das ist der Doktor. Wie ist das für ihn und wie ist das für zukünftige Absolventen?
Sandra Pfister, haben Sie da einen Blick drauf oder vielleicht auch Herr Schmolke?
Ja, also es ist so, dass es da auch eine Datenbank gibt, wo man Studienabschlüsse nachschauen kann. Wenn die einmal anerkannt wurden, dann findet man die dort auch. Das würde zumindest für die Vorlage bei der Ausländerbehörde oder bei der Botschaft im Ausland reichen, um nachzuweisen, dass man ein Hochschulabsolvent ist. Da würde ich einfach denjenigen raten, sich an uns zu wenden und uns eine E-Mail zu schreiben. Make it in Germany wäre da das Stichwort. Wir haben eine Internetseite, man kann uns da eine E-Mail schreiben und dann können wir uns dem Ganzen annehmen.
Sandra Pfister noch dazu?
Ja, das ist eigentlich hier kein großes Thema. Es wird nicht als besonders problematisch gesehen, weil im Grunde genommen der britische Master of Science oder der PhD, also der Doktortitel, einen hohen Stellenwert genießt. Und dadurch, dass der europäische Hochschulraum mit Bachelor und Master in Deutschland jetzt weitgehend internationalisiert ist und diese Titel vergleichbar sind, sollte es da eigentlich nicht zu großen Problemen kommen. Das Einzige ist, hier ist der Master oft ein Jahr lang, in Deutschland ist er oft 2 Jahre lang. Das müsste man nochmal abklären lassen, aber eigentlich ist man da auf der sicheren Seite.
Die nächste Anruferin, die hier durchgestellt wird ins Studio, ist Frau Hilberath. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Ich habe eigentlich nur die Frage, wenn man jetzt in England lebt, so diese wie diese Bäckerfamilie lange oder ich hier in Deutschland, kann man dann nicht die Staatsbürgerschaft des Gastlandes zusätzlich zur alten beantragen?
Jetzt haben wir keinen Staatsrechtler hier, aber wir versuchen es mal, Herr Schmolke.
Ja, ich habe mich so ein bisschen auch auf diese Frage vorbereitet und kann da wirklich nur ans Bundesverwaltungsamt verweisen, die da ganz wunderbare Informationen genau zum Brexit zur Verfügung stellen. Ja, ja. Also da geht es um Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft, wenn man die englische annehmen möchte. Da spielen dann Daten, ist der Brexit schon abgelaufen oder nicht, eine Rolle. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und würde tatsächlich an das Bundesverwaltungsamt verweisen.
Ah ja, und die örtlichen Behörden eventuell da, wo man die Staatsbürgerschaft beantragen müsste?
Die wären dann tatsächlich für die Antragstellung zuständig, soweit ich informiert bin. Aber versuchen Sie sich erstmal grob zu informieren im Internet beim Bundesverwaltungsamt.
Ja. Eine Nachfrage direkt dazu, Thomas Meinhardt.
Ja. Gut,
danke.
Die Gerne. Staatsbürgerschaft setzt ja auch den Pass voraus, den Pass oder den Personalausweis. Wie ist es denn künftig mit Pass, Personalausweis und vielleicht auch Führerschein? Reicht der Personalausweis zur Einreise, wäre die erste Frage.
Derzeit reicht er noch. Ja. Es kann sein, dass wenn zukünftig ganz andere Regelungen verhandelt werden nach dem Brexit, dass dann ein Reisepass erforderlich ist. Das kommt wirklich darauf an, wie es weitergeht. Wir sind im Moment in einer Phase, wo eigentlich nur geklärt wird, im Moment ist Großbritannien noch dabei. Aber eigentlich erst nach dem Brexit werden all diese Regelungen getroffen werden. Ich vermute, dass es dann auch so bleiben wird, dass Personalausweis und Reisepass genügen werden. Ich vermute auch, dass der Führerschein, der europäische Führerschein in Großbritannien auch anerkannt bleiben wird. Aber das ist alles noch nicht klar. Im Moment ist nur sicher, ich kann mit meinem Führerschein heute, nächsten, auch im Sommer vermutlich noch
Ja. Und es ist fahren. Ja auch ein Unterschied, ob man als Tourist oder als Staatsbürger fährt. Man kann ja in Deutschland als Tourist mit dem ausländischen Führerschein fahren, als wohnhaft in Deutschland nicht. Da braucht man dann irgendwann einen Deutschen.
Also ich glaube, das sind auch Fragen, da wird man sich noch umgucken, weil die Leute in Großbritannien dann die Schwierigkeiten haben werden. Weil die haben dann keinen EU-Führerschein mehr. Die haben dann auch keinen EU-Reisepass mehr. Die haben auch keine EU-Krankenversicherungskarte mehr. Und für die stellt sich dann die Frage, wie sie da über die Hürde kommen.
Die nächste Anruferin auf uns. Achso, Entschuldigung, ja, Frau.
Ich wollte nur noch kurz ein. Wir reden von einem Zeitraum bis Ende 2020. Bis dahin ist, wenn es einen Deal gibt, gibt es eine Übergangsphase. In dieser Übergangsphase wird das neue Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelt. Bis dahin gilt der Führerschein, wenn es einen Deal gibt, sollte es erstaunlicherweise keinen geben, gilt das alles nicht. Aber so lange gilt eben der Personalausweis, so lange gilt der Führerschein. Also fürs nächste Jahr sind wir quasi safe.
Frau Pfister, danke für diese Ergänzung. Und wir haben eine weitere Anruferin. Frau May hat sich gemeldet. Guten Tag.
Guten Tag. Ich schwöre kurz mein Anliegen. Ich habe seit fast 20 Jahren eine Kapitallebensversicherung bei einem Versicherer. Der ist dann irgendwann, ist diese komplette Sparte sozusagen verkauft worden nach Schottland. Also es ist ein schottischer Anbieter. Und der hat mich jetzt im Laufe des Jahres informiert, dass sozusagen so Sicherheit für Nicht-Briten für nicht-britische Kunden das Geschäft für diese Kunden verlegt wurde in die Republik Irland, um sozusagen zu gewährleisten, dass durch einen ungeregelten Brexit möglicherweise das Geld eben noch sicher ist und so weiter. Ich krieg dazu, ich habe dann rumgefragt, was soll ich tun? Soll ich bleiben? Soll ich gleich verkaufen? Soll ich warten? Und ich krieg da sozusagen für alle drei Optionen kriege ich ein Go. Also ich weiß einfach überhaupt nicht, wo ich mich jetzt auch informieren kann diesbezüglich, weil viele auch wirklich auch Experten, irgendwelche Versicherungsmakler oder so sagen, sie können mir einfach gar nichts sagen, weil sie einfach nicht wissen, wie es kommen wird.
Herr Krieger nickt schon wissend.
Also, dass sich Firmen, die im Bereich der Finanzdienstleistung und Versicherung tätig sind und ihren Hauptsitz in Großbritannien haben, dass die sich jetzt ein Standbein in der EU, sei es Luxemburg, sei es Irland, verschaffen, das ist richtig und es dient auch dem Schutz der europäischen, der EU-Kunden. Was konkret ich Ihnen empfehlen kann, ist eigentlich mit dem Vertrag unabhängig sich beraten zu lassen, zum Beispiel bei der Versicherungsberatung einer Verbraucherzentrale. Es ist aber tatsächlich so, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, dass die Bundesaufsicht für die Finanzdienstleistung, die sagt eben, im Moment muss man wegen des Brexits beziehungsweise der derzeitigen Phase nichts machen, was man nicht sonst auch getan hätte. Also wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, Sie wollen die Versicherung aus anderen Gründen verkaufen, weil sie die Rendite nicht mehr gesichert sehen, dann ist das da unabhängig von der Frage, wie sich Großbritannien jetzt zur EU verhält.
Und wenn ein Geschäft, Herr Krieger, zum Beispiel nach Irland verlegt wird aus London, also wieder in den Bereich der EU hinein, dann ändert sich zumindest auf der EU-Rechtsebene auch gar nichts.
Dann ändert sich gar nichts.
Okay, also ich bin sehr zufrieden mit der Versicherung, deswegen würde ich sie eigentlich gerne unbedingt behalten. Dann werde ich erstmal abwarten.
Ja.
Und hier wird mich vielleicht wirklich nochmal beraten lassen.
Hier wird Ihnen jedenfalls Gelassenheit empfohlen im Moment und sich vielleicht nochmal beraten zu lassen. Frau May, danke für Ihren Anruf.
Okay,
danke, dass Sie sich beteiligt haben. Ja. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zusammenfassend sozusagen versuchen, zum Ende dieser Sendung hin Verhaltenstipps zu finden. Frau Beck, was sollte ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, die mit Großbritannien zu tun hat oder aus Großbritannien kommt nach Deutschland, im Moment beachten oder was muss sie tun?
Im Moment muss sie eigentlich gar nichts tun, sondern einfach nur beobachten, ob das Austrittsabkommen zum Tragen kommt oder ob es wieder erwarten doch noch einen ungeordneten Brexit geben sollte. Was man aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass britischen Staatsangehörigen empfohlen werden sollte, sich beim Einwohnermeldeamt registrieren zu lassen, weil das wird in beiden Fällen dann irgendwann, auch im Falle eines Austrittsabkommens, wird irgendwann mal Großbritannien Drittstaat werden. Und dann kann man, wenn man sich beim Einwohnermeldeamt gemeldet hat, eben nachweisen, ab wann man in Deutschland im Rahmen seines Freizügigkeitsrechts gelebt hat. Dass man hier gearbeitet hat, wird man mit Arbeitsvertrag oder mit Bescheinigung des Arbeitgebers nachweisen können. Insofern ist im Moment nicht allzu viel zu beachten.
Herr Schmolke, schließen Sie an von der ZAV.
Ja, also die Infoveranstaltungen, auf denen wir eingeladen werden, raten den Briten, die hier in Deutschland wohnen, tatsächlich, sich bei der Ausländerbehörde zu melden und sich dort registrieren zu lassen. Das ist das A und O. Die findet man auch, die Ausländerbehörde. Beim BAMF gibt es da eine Suchfunktion, findet dort die Ausländerbehörde, die für einen zuständig ist. Das weiß man ja normalerweise nicht als EU-Bürger, wo da die nächste ist. Das ist der wichtigste Schritt, damit diese Übergangszeit auch gewährleistet werden kann. Unbedingt bei der Ausländerbehörde melden.
Herr Krieger, aus Verbraucherschützersicht, aus Verbraucherberatersicht, gibt es Punkte, die ganz, ganz wichtig sind im Moment noch?
Zum Glück im Moment nicht. Also dadurch, dass die Kuh vom Eis ist und es zu keinem harten Brexit kommen wird, ist der Schutz der Verbraucher, die vom Kontinent nach Großbritannien reisen, dorthin Geschäftsbeziehungen haben, ist gewährleistet und alles andere werden wir sehen. Aber wenn noch Fragen sind, dann wird das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland auf jeden Fall da auch drauf achten. Wir haben ein umfangreiches Informationsangebot und das soll dann auch, das nutzen Sie bitte alle.
Wenn Sie Informationen suchen, dann schauen Sie auf unsere Seite deutschlandfunk.de, dort weiter zum Marktplatz und da finden Sie jede Menge Links und Infos, wo Sie weiter fragen können. Lassen Sie sich beraten, wenn Sie Fragen haben, denn es gibt viele Unsicherheiten. Ich glaube, das ist in dieser Sendung sehr klar geworden. Ich danke Ihnen, die angerufen haben und mit uns diskutiert und Ihre Fragen gestellt haben. Ich danke Ulrike Beck, die aus Nürnberg zugeschaltet war von der Bundesanstalt für Arbeit. Ich danke Sebastian Schmolke von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung in Bonn und Bernd Krieger, Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums in Kehl, für den Besuch im Studio, meinen Kollegen Thomas Meinhardt und Sandra Pfister fürs Mitwirken und die Schilderungen. Mein Name ist Armin Himmelrath. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.